Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huimer, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, bin aber praktizierender Tantra-Masseur und Tantra-Callboy. Das ist beides mein Job. Und unter anderem ist es auch mein Job, mich hier vor dieses Mikro zu setzen und euch allen da draußen hoffentlich was Interessantes, manchmal was Neues, teilweise auch Altbekanntes, einfach mal wieder ins Gedächtnis zu holen, aufzufrischen, aufzuklären. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, wobei ich habe das Thema weniger ausgesucht, es hat sich mir in den Verstand geschlichen. Ja, so ist es passiert, wirklich. Ich saß da und habe so meine Themen für März vorbereitet. Ich wollte so eine kleine Preview machen für Instagram, die ich da immer poste, wo man dann sieht, okay, was sind die Themen für die Sonntage im März, damit die Leute auch wissen, ob sie beim Podcast-Clan dabei sein wollen. Und wie ich so die Liste zusammenstelle, schießt dieses Thema mir ins Hirn und ich dachte mir, ja, wieso eigentlich nicht? Und ihr habt zum Titel der Episode gesehen, heute geht's um Voyeurismus und Exhibitionismus. Und wie ihr wisst, plaudere ich am liebsten aus persönlicher Erfahrung. Während man bei Voyeurismus und Exhibitionismus vermutlich auch eine fast schon psychologisch-klinische Diagnose stellen könnte, was bewegt einen Menschen zum Voyeurismus, was bewegt einen Menschen zum Exhibitionismus, da könnte vermutlich jemand mit entsprechender Ausbildung, mit entsprechendem beruflichen Hintergrund hier glatt eine psychologische Diagnose stellen. Bin ich mir sicher. Aber, wie ihr wisst, sind meine Zugänge praktisch und alle sehr handfest, nenne ich es mal. Und so auch hier. Und ich möchte jetzt mal diese beiden Themen so zerpflücken, dass ich euch mal berichte, wie nicht nur meine Haltung zu Voyeurismus und Exhibitionismus ist, sondern wie ich erstmals mit beidem in Berührung kam. Und ich möchte beginnen mit dem Voyeurismus. Voyeurismus wird den meisten von euch bekannt sein. Es ist eine gängige Pornokategorie auf allen Pornoseiten. Es ist etwas, das, glaube ich, auch im normalen Sprachgebrauch seine Verwendung findet. Voyeurismus bedeutet es, andere Menschen zu beobachten. Und die Spitze des Voyeurismus ist es, andere Menschen beim Sex oder bei intimen Handlungen, bei sexuellen Handlungen zu beobachten oder einfach nur beim Nacktsein. Der berühmte Spanner. Der Spanner, der in Umkleidekabinen spechtelt, der irgendwo mit dem Fernglas am See sitzt und hinüberblickt in die FKK-Zone. Der Spanner, der mit einer kleinen heimlichen Kamera im Sack irgendwo Damen unter den Rock filmt und so weiter und so fort. So, jetzt, hier muss ich jetzt gleich mal einen Disclaimer machen, aber ja doch, der Disclaimer kommt zuerst. Der Disclaimer ist, andere Menschen unwissentlich bei intimen Handlungen, bei Sex oder nackt zu filmen und das online zu stellen, ohne deren Wissen, ohne deren Einverständnis, ist einfach nur, das ist grenzüberschreitend, das ist moralisch verwerflich, das ist eine Straftat. Tut das auf keinen Fall, lass das. Nein, das tut man nicht. Wer auch immer das da draußen tun sollte, hey, das gehört sich gar nicht. Generell Menschen beim Sex filmen ohne deren Wissen oder auch mit deren Wissen und aber ohne deren Wissen online stellen, das ist, da seid ihr bei mir absolut unten durch. Ohne das Wissen der Person irgendwas verbreiten oder anderen Menschen zeigen, nur zeigen, selbst wenn ihr einfach nur euer Handy herzeigt, da seid ihr bei mir unten durch. Wenn ihr jemanden fotografieren oder filmen durftet, sogar mit Erlaubnis, und das dann anderen Personen ohne Erlaubnis zeigt, seid ihr bei mir absolut unten durch. Aber Aber, jetzt kommt das große Aber. Mein Zugang zu Voyeurismus war damals als Teenager, nein, sogar jünger als Teenager, also wirklich, ich war gerade so präpubertierender Teenager, so zwischen, sagen wir, ich kann es jetzt nicht genau sagen, zwischen 12 und 16. Und kam so erstmals wirklich in Berührung mit Internetpornografie oder auch diesen Sexheftchen, die mein Vater damals gestapelt hatte in seinem Schrank. Auch eine lustige Geschichte. Jedenfalls habe ich sehr schnell festgestellt, dass es da so eine Nische gibt, so eine Kategorie für voyeuristische Pornos. In den Sexheftchen ist das halt immer sehr gespielt dargestellt worden. Das war immer sehr fake. Also man sieht quasi irgendwo einen Spanner vorm Fenster stehen oder durchs Schlüsselloch blicken oder durch den Türspalt. Und er beobachtet irgendeine Frau dabei, wie sie sich umzieht. Diese erwischt dann den Spanner, nimmt ihn mit rein und vögelt ihm das Hirn raus. Ja, Klischee halt. Aber bei Internetpornografie stellt sich heraus, dass da mehr als genug Videos online im Umlauf waren von wirklich Frauen und Pärchen, die nackt oder auch bei Selbstbefriedigung oder beim Sex heimlich gefilmt wurden. Ob das nun zu Hause im eigenen Bett war, ob das irgendwo am Strand war, in einem Auto oder bei einem Picknick, irgendwo im Gebüsch. Es war schon sehr bald auf dieser Welt kommen, dass quasi portable Kameras und das Internet zur Verfügung standen, waren auch Videos im Umlauf von Menschen, die beim Sex erwischt wurden und von jemandem, der zufällig gerade eine Videokamera dabei hatte. Oder im Nachbarhaus war mit einer Videokamera oder. Das Ganze ist natürlich ins Maximale gesteigert worden, seit wir alle kamerafähige Handys mit uns tragen. Also ich würde mal sagen, dass die beim Sex erwischt Videokategorie exponentiell wirklich gestiegen ist und wenn nicht sogar explodiert ist, seit Smartphones mit Kameras im Umlauf sind. Aber ich kam halt damals quasi durch diese ersten Videokameraaufnahmen damit in Berührung und stellte fest, für mich war das eine der reizvollsten Kategorien. Es war eine der absolut reizvollsten Kategorien, die ich mir als kleiner Junge oder als Teenager halt, kleiner Scheißer, der ich halt war, es war eine der reizvollsten Kategorien mir anzusehen. Und ich selbst erwischte mich auch immer wieder im ganz normalen Alltag, dass jede Gelegenheit, irgendwo mal nackte Haut zu erspähen, eine nackte Frau oder ein nacktes Mädchen zu erspähen, hatte für mich immer irgendeinen Reiz. Ein Reiz, den ich euch nicht anders beschreiben kann als die verbotene Frucht. Denn alles, was man als Voyeur oder Spanner erblickt, ob man jetzt nun Menschen beim Sex erwischt oder jemanden beim Duschen, beim Umziehen, oder sei es einfach nur ein kurzer Blick unter den Rock, um festzustellen, dass dieses Mädel oder diese Frau kein Höschen anhat. Oder man ist irgendwo schwimmen an einem See oder in einem Freibad und man sieht, dass sich irgendwo eine Frau umzieht und wartet nur darauf, dass dieses Handtuch fallen würde. Wer weiß, vielleicht sitzt das nicht stramm genug, der Knoten nicht fest genug und man sitzt da als Pubertierender bereits mit einer Latte in der Badehose. Und wartet nur drauf, bitte, 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 all ihr Götter, lasst das Handtuch fallen. Alles, das gesehen wird, das man aber nicht hätte sehen sollen. Quasi, man hat nie die Erlaubnis bekommen, du darfst mich nun nackt sehen. Es war nicht Absicht, dass diese Person, diese Frau oder dieses Pärchen sich mir gezeigt hat, sondern ich erhaschte einen Blick, einen Winkel oder in irgendeiner Weise die Möglichkeit, das zu sehen. Und das war ein unglaublicher Adrenalinkick. Nicht nur, weil ich etwas sah, das nicht für mich bestimmt war, sondern weil ich es heimlich sah und die Person gar nicht wusste oder weiß, dass ich es gesehen habe. Der Herzschlag rast, also wirklich das Herz fängt an zu pochen bis zum Hals rauf. Es ist ein richtiger Rausch der Sinne und gleichzeitig ist es erregend, weil nackte Haut. Und ich war schon immer ein Genießer nackter Haut. Nackte Menschen waren für mich immer schon etwas sehr Schönes, sehr Reizvolles, das ich mir gerne ansah. Und in diesen Situationen speicherte ich so viel ich konnte an Gesehenem in meinem Verstand, nur um später irgendwo mir eine Ecke oder einen Winkel zu suchen oder einfach zu Hause im Bett die Bilder wieder aufzurufen und mir dazu einen runterzuholen. Und dieser Aspekt des stillen Beobachters, des heimlichen Beobachters, der blieb mir lang. Und auch heute noch sehe ich mir gerne mal im Netz, wenn ich mir ein Porno ansehe und ich sage, ich hätte mal wieder Bock auf 0815 Pornos, also wirklich diese billigen, schnell gemachten, und mal wieder reinsehen, was da so Neues gibt. Eine der Kategorien, die mich auch heute noch reizt, ist Hidden Camera, also versteckte Kamera. Wobei man aber sagen muss, mittlerweile sind wir zumindest in der Porno, also oft zu Porno-Seiten, etwas moralisch vernünftiger geworden und die Hidden Camera Videos sind zu 95% fake. Also da ist eine versteckte Kamera irgendwo in, keine Ahnung, füge hier das Castingbüro ein, eine versteckte Kamera, und da kommt eine Besucherin rein und die wird dann verführt und heimlich gefilmt, und in Wahrheit ist das alles abgesprochen und geskriptet. Die weiß von allen Kameras, die weiß, wo die sind. Also nicht umsonst posiert die genau so, dass die ihren Hintern in die Kamera streckt, weil sie halt weiß, wo die Kamera ist. Also 95% des Voyeur-Materials auf so Pornoseiten heutzutage ist geskriptet. Und doch zieht es mich, auch wenn es geskriptet ist, immer noch sehr an. Und ich finde auch, dass diese Geschichten, wenn dann mal wieder so ein Porno da ist mit einer Story, und die versuchen es ja, ist ja nicht so, die versuchen ja auch eine Story manchmal zu erzählen, die Geschichten, wo jemand als Spanner oder Spannerin einen Mann, eine Frau beobachtet, um dann als Spanner erwischt zu werden, um dann den Spanner quasi zu bestrafen, denn du hast mich beobachtet, du hast alles an mir gesehen, jetzt zieh dich aus, jetzt will ich dich sehen. Ich finde, so platt diese Stories auch sind, und das ist jetzt so, Klischee-Porno geht kaum. Also noch mehr Klischee-Porno geht kaum. Quasi, aha, du hast mich beim Umziehen beobachtet, jetzt lass mal die Hose runter, damit ich sehen kann, was du hast. Oh, das ist aber toll, jetzt lass uns mal Sex haben. Das ist so richtig flacher Billig-Porno. Und doch finde ich diese Geschichte an sich schön, reizvoll. Ich wäre gern mal so erwischt und geschnappt worden in meinem Leben. Also in dem Sinne von erwischt, geschnappt und dann vernascht als Strafe, sofern man das Strafe nennen kann. Also die Vorstellung fand ich immer schon irgendwie, wenn es das gäbe, ich wage ja zu behaupten, oder ich kann behaupten, dass ich in meinem Leben Dinge erlebt habe und auch in meinem Sexleben Dinge gemacht habe, wo viele Menschen da draußen sagen würden, hey, das gibt's doch normalerweise nur im Pornos, das, was du da so erlebst. Und ja, sehr viel von meinem Leben ist 1A pornoreif, und ich habe Szenarien aus Pornos erlebt, wo ich auch selbst dachte, hey, das kann's nicht sein, aber doch, es ist mir passiert. Aber das war nie dabei. Das ist mir noch nie passiert. Schön wär's. Ich hätte es gefeiert. Ich würde es heute noch feiern. Aber ja, der Voyeurismus ist, und ich bleibe dabei, es ist, glaube ich, die weit verbreitetste Vorliebe da draußen, speziell bei Menschen, die sich auch gern mal ein Porno ansehen. Denn wenn man es ganz breit auslegt, und ich glaube, eigentlich muss man gar nicht so breit auslegen, aber wenn man es genau nimmt, ist das Betrachten von Pornos eine Form von Voyeurismus. Wir beobachten andere Menschen beim Sex, ohne dass die wissen, dass wir sie beobachten. Ich meine, die haben den Porno aufgenommen, um von anderen Menschen gesehen zu werden. Die haben den Porno verbreitet, damit ihn möglichst viele Menschen sehen. Aber sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Sie haben keine Ahnung, dass ich mir diesen Porno jetzt gerade ansehe, dass ich quasi jetzt was haben wir jetzt eigentlich gerade für eine Uhrzeit? Ich habe gerade keine Zeit. Ich jetzt quasi um 21 Uhr zu Hause in Österreich sitze, im schönen Bad Hall, mit der Hand in der Hose und den beiden beim Vögeln zusehe. Die wissen es nicht. Es ist eine entfernte Form des Voyeurismus, wenn wir uns Pornos ansehen. Somit hat sich eigentlich nahezu jeder und jede da draußen des Voyeurismus schon mal, wollen wir strafbar sagen? Nein. Aber des Voyeurismus schuldig gemacht, das schon. Und der Voyeurismus an sich oder der Reiz, anderen Menschen beim Sex zuzusehen, der ist so alt wie die Zeit selbst. Der ist so alt wie die Zeit selbst. Und das gibt's auch im Tierreich, dass Tiere einander beim Sex zusehen. Das ist so alt wie die Geschichte des Lebens. Anderen beim Sex zusehen tut etwas mit uns. Ich glaube, das kann ich nicht belegen. Also, liebe Biologen da draußen, liebe Psychologen da draußen, ihr dürft mir gerne E-Mails schreiben und mich korrigieren. Aber ich glaube, dass das bloße Zusehen beim Sex von anderen Personen. Jetzt schließe ich mal kurz die Pornos aus. Ich meine jetzt wirklich, ich beobachte live, wie zwei andere Menschen Sex haben, durch ein Fenster von einem Auto, durch ein Fenster von einem Schlafzimmer oder weil die es gerade im Gebüsch tun oder mitten am Strand tun, was auch immer. Aber ich bin nebenbei und ich habe die Möglichkeit, das zu beobachten. Ich glaube, dass das eine gewisse geringe Menge derselben Botenstoffe im Hirn freisetzt wie eigentlicher Sex. Wir haben eine Chatnachricht, komme ich gleich dazu. Ich glaube, dass das Beobachten anderer Menschen beim Sex dafür sorgt, dass unser Hirn denselben Cocktail aus Serotonin, Dopamin und was auch immer da, fuck, jetzt habe ich Endorphinen und so weiter, dass das alles freigesetzt wird in geringerer Menge, aber derselbe Cocktail aus Hormonen im Hirn freigesetzt wird, als hätten wir gerade selbst Sex. Was natürlich erregend, erfreulich und glücklich macht. Chatnachricht. Porno ist ja eher indirekt. Wie viel Bedeutung hat da der Swinger Club? Swinger Club ist ein Paradebeispiel für Voyeurismus. Es gibt in Swinger Clubs etliche Möglichkeiten, in Räume hineinzusehen oder auch auf Spielwiesen hineinzusehen, durch Gucklöcher, durch kleine Glory Holes, aber auch durch richtig große Fenster, andere Menschen beim Sex zu beobachten. Teilweise sind da ganze Betten freistehend im Raum. Ja. Also, der Swinger Club ist das Paradebeispiel dafür. Ich habe bei jedem, also nahezu überall die Gelegenheit, andere Menschen beim Sex zu beobachten oder auch selbst beobachtet zu werden. Aber da wären wir dann beim Exhibitionismus. Zu dem möchte ich dann später noch kommen. Aber der Voyeurismus, die Beobachtung an sich, das ist, wie gesagt, so alt wie die Zeit selbst. Auch die Pornografie oder beziehungsweise das Abbilden von Menschen beim Sex ist ja auch so alt wie die Steinzeit. Ich glaube, es gibt Höhlenmalereien von Menschen, die es gerade treiben. Das Thema greifen wir an. Eine Chatnachricht kommt hier gerade rein. Da wären wir dann doch wieder beim Thema Cuckold. Nein, nicht ganz. Dir einfach nur beim Sex zusehen zu lassen, ist noch lange nicht Cuckolding. Cuckolding geht eine ganz andere Richtung. Aber ich möchte auch bald mal über Cuckolding reden und das dann ein bisschen genauer erklären. Würde mich da aber freuen, wenn ich einen männlichen Cuckold hier im Interview hätte, der dann ein bisschen genauer darüber sprechen kann, denn ich selbst bin keiner. Aber ich weiß grundsätzlich, worum es da geht, und ich selbst wurde auch schon mal gefragt, allerdings war ich dann, es hat sich nicht ergeben, als Bull, das ist ja dann, das nicht in dieser Folge, nicht in dieser Folge. Gut, auf jeden Fall, wo war ich? Ah ja, genau, Pornografie so alt wie die Steinzeit. Und da wurden auch schon quasi in Höhlenmalerei-Manier Menschen beim Sex abgebildet und sich das wieder anzusehen, ist halt erregend. Und das ist bis heute nicht anders. Und ich glaube, der berühmteste Voyeurismus, der existiert, ist der Blick unter den Rock oder in den Ausschnitt. Frau beugt sich vorne über oder sitzt in einem Rock oder Kleidchen da und man sieht halt doch sehr viel Haut, sehr viel Dekolleté, nackte Beine. Und ich kann zumindest von mir sprechen. Ich bete zu den Göttern, dass da keine Unterwäsche drunter ist. Das ist der schönste Anblick. Ich hatte erst sehr wenige glückliche Zufälle, wo ich unter einfach genau richtig gesessen bin oder gestanden bin oder gelegen bin, dass ich einen Blick unter einen Rock oder ein Kleid erhaschen konnte und diese Frau hatte nichts drunter an. Und ich sag's euch, ich hätte in dieser Sekunde am liebsten gesungen, sodass die Engel eines anderen Planeten mich hören. So hätte ich singen wollen. Und dieser Moment war wunderschön. Da war einfach nur nackte Haut und eine nackte Pussy unter diesem Kleid. Und das ist so selten passiert. Das ist so unfassbar selten passiert. Aber es ist der schönste Anblick gewesen. Hingegen ein Busenblitzer quasi, man beugt sich vorne über und man blickt halt in den Ausschnitt rein und die Dame hat keinen BH an. Das passiert öfter. Das passiert so oft. Das ist schon gar nicht mehr der Rede wert. Drum verstehe ich auch die ganze Aufregung über den weiblichen Nippel in allen Medien verstehe ich nicht, weil weibliche Nippel sind einfach überall und das ist auch gut so, denn die sind auch bildschön. Aber das sind trotzdem, denke ich mal, die zwei gängigsten Wege zum Voyeurismus. Und das beobachtet man ja auch schon bei Kindern. Und damit meine ich jetzt nicht nur bei kleinen Jungs, sondern kleine Jungs und kleine Mädchen blicken Schaufensterpuppen immer unter den Rock oder unter das Kleidchen. Barbie-Puppen, Generalpuppen. Und ja, wenn sie eine Gelegenheit haben, einer richtigen Frau unter den Rock zu sehen, dann versuchen sie auch das. Den unter den Rock zu spechteln oder auch in den Ausschnitt zu gucken. Wobei, in den Ausschnitt gucken hat oft andere Gründe. Unser lieber Sohn, der guckt auch gerne in Ausschnitte, aber in erster Linie, weil er nach Busen sucht und Milch. Aber nicht, ich denke nicht, dass der jetzt schon aus persönlicher Neugier handelt, sondern einfach nur aus, ich hätte gern großen Busen voller Milch, bitte. Wo ist die Bar? Ja, das war oder ist mein persönlicher Zugang zu Voyeurismus? Ich könnte euch natürlich jetzt versuchen, hier irgendwo Studien rauszusuchen und wie gesagt, psychologische oder medizinische Analysen zu dem. Aber so ein Podcast ist das hier nicht. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung und möchte euch da ein bisschen mitnehmen. Wenn sich die einen oder anderen von euch da jetzt gerade auch so, ja doch, irgendwo selbst erkennen, sagen, hey ja, war bei mir damals auch so, diese ganzen Voyeur-Geschichten, diese versteckten Kameradinger, das war schon immer irgendwie so reizvoll. Es liegt in unserer Natur. Andere beim Sex oder nackt beobachten können, es ist einfach schön und reizvoll. Auch wenn unsere Gesellschaft uns wahrhaben lassen will, dass sich das nicht gehört und dass der Mensch ja eigentlich ein sehr verschlossenes, hochgeschlossenes und bedecktes Lebewesen ist. Nein, sind wir nicht. Absolut nicht. Wir könnten als Lebewesen eigentlich kaum exhibitionistischer sein. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema. Exhibitionismus. Ich meine, wie ich zur Nacktheit stehe, habt ihr in diesem Podcast schon länger mal Breite gehört. Ich liebe Nacktheit und Menschen sollten meiner Meinung nach so viel wie möglich nackt sein. Frage hier im Chat, wie steht es mit Stillen in der Öffentlichkeit? Ja, Stillen in der Öffentlichkeit ist so ein Ding. Auf der einen Seite regen sich alle immer so brutal auf und ich denke mir, ey, ihr Vollidioten, allesamt, jeder Mensch da draußen, der sich über Stillen in der Öffentlichkeit aufregt, sollte sich schämen. Jeder Mensch, der sich über Stillen in der Öffentlichkeit aufregt, sollte sich schämen. Denn du wärst nicht auf der Welt, du würdest da nicht stehen und dich aufregen können, du wärst nicht in der Lage, dich aufzuplustern wie eine Henne, wenn du nicht auch in der Öffentlichkeit gestillt worden wärst. Also alle Menschen da draußen, die ein Problem mit Stillen in der Öffentlichkeit haben, schämt euch, setzt euch in die Ecke, ruft eure eigene Mama an und entschuldigt euch bei ihr. Entschuldigt euch bei eurer eigenen Mutter dafür, dass ihr etwas so Einfaches und Natürliches verflucht und beschimpft und verbieten wollt, ihr Vollidioten. Und die Frage ist jetzt im Chat, kann das für Männer auch erregend sein? Jein. Es kann, natürlich. Natürlich kann es erregend sein, aber es ist von Mann zu Mann unterschiedlich. Es kommt, denke ich mal, darauf an, nicht nur was für ein Mann das ist, sondern ob dieser Mann auf Brüste steht überhaupt oder nicht. Ob dieser Mann diese Frau, die da gerade stillt, auch attraktiv findet oder nicht. Oder ob es wirklich einfach nur um die nackte Brust geht. Es gibt auch genug Männer da draußen, die einen Brustmilchfetisch haben. Für die ist das natürlich generell erregend. Und da kann die Frau ganz bedeckt sein und rumspazieren, wenn ein Mann mit Brustmilchfetisch weiß, dass das eine stillende Mutter ist, dann wird es ihn erregen, allein zu wissen, dass sie eine stillende Mutter ist. Da muss die nicht neben ihm stillen. Der bloße Gedanke, dass in ihren Brüsten gerade Milch produziert wird und mit einer schönen Brustmassage es plötzlich Milch regnen würde, auch etwas sehr Erregendes, dann wird das den Mann erregen, ja. Aber es ist ein Unterschied, ob mich das erregt, eine Brust zu sehen oder eine Frau beim Spillen, oder beim Stillen zu sehen, oder ob ich besagte Frau auch sexualisiere. Denn das ist für mich ein kleiner, aber doch sehr, sehr feiner Unterschied. Denn ich habe in meinem Leben schon genug Frauen gesehen, die gestillt haben, wo auch ich mir dachte, wow, was für eine schöne Frau, was für eine schöne Mutter und was für eine schöne Brust. Sehr sinnlich, sehr schön, sehr ansprechend. Und hätte ich eine Gelegenheit, mit dieser Frau zu schlafen, das wäre echt ein Geschenk. Aber ich habe sie nicht sexualisiert in dem Moment. Ich habe sie einfach gesehen als die Person, als den Körper, der Mensch, der sie ist. Ich habe sie bewundert aus der Ferne, habe für mich einen Schluss gezogen in meinem Verstand, in mir, was, wie ich mich gefühlt habe bei dem Anblick. Und das war's. Das ist keine Sexualisierung. Das ist eine Feststellung von Tatsachen, die sich gerade vor meinen Augen abspielen. Und ich ging weiter meines Weges. Sexualisierung passiert in den, meiner Meinung nach, passiert Sexualisierung hauptsächlich in den Köpfen derer, die ständig von Sexualisierung schimpfen. Ich habe erst heute einen Beitrag gesehen von einer Dame, die sich auf TikTok oder Instagram, auf irgendeiner dieser Plattformen groß aufgeregt hat, weil sie war mit ihren Töchtern einkaufen, Klamotten kaufen, und sie entdeckte bei den Kleidern für 6 bis 9-jährige Mädchen entdeckte sie, dass diese an der Hüfte oder an der Taille irgendwie so ausgeschnitten sind. Das heißt, es ist ein Kleid, das hat links und rechts so einen Ausschnitt, so einen Schlitz, kann man sagen, an der Taille. Und diese Frau regte sich auf, muss denn sowas sein, solch sexualisierende Kleidung bei so jungen Mädchen? Ich saß da, als sie diese Kleider zeigte, ich sah auf mein Handy-Display und dachte mir, das sind nur Kleider. Und in dem Moment schoss es mir, der Verstand dieser Frau ging einen Weg, den mein Verstand nie gehen würde. Der Verstand dieser Frau ging den Weg, dass dieses Kleid dazu führen würde, dass so viel nackte Haut von diesem Mädchen gezeigt wird und dass man diese nackte Haut anfassen und sexualisieren will und sich daran aufgeilen will. Mein Kopf ist diesen Weg nie gegangen. Ich sah ein Kleid und dachte mir, okay, ein Mädchen könnte dieses Kleid anziehen. Aus. Mein Kopf ging den Weg der Sexualisierung oder des sich an diesem Mädchen oder der nackten Haut dieses Mädchens aufgeilen. Mein Kopf ging da nicht hin. Der Kopf dieser Frau aber, der war schon irgendwo bei Kinderpornografie angelangt. Und ich dachte mir so, wer hat jetzt wirklich das Mädchen sexualisiert? Der 37-jährige Callboy oder die eigene Mutter? Es war in dem Moment wirklich so, wie die Wege, die der Verstand dieser Frau gegangen sind, waren für mich absolut schleierhaft. Und ich bin ein wirklich sexueller Mensch. Ich bin jemand, der viel und gerne über Sex redet, der selbst in seiner sexuellen Welle schwebt und schwingt und der gerne sexy Themen auspackt. Aber bei diesem Kleidchen sah ich einfach nur ein schönes Kleidchen für ein liebes Mädchen aus. Also Stillen in der Öffentlichkeit, es kann erregend sein. Ob man aber dann auch sexualisiert wird, ist, glaube ich, sehr abhängig davon, wer dich sieht Und die Menschen, die so laut schimpfen, dass du dich bedecken sollst und dass das hier pervers ist und das will ja keiner sehen, sollten sich mal fragen, wieso ihr eigener Verstand solche Wege geht. Ja. Sexualisierung passiert in erster Linie im Kopf von der Person, die sexualisiert. Und sich über Sexualisierung aufregen, kannst du in erster Linie sehr gut, wenn du selbst sexualisierst. Noch eine Chatnachricht. Es gibt doch andere Männer, das ist die Angst der Mutter. Ja, die gibt es. Die gibt es. Es gibt jene, die sich da einfach schamlos dran aufgeilen. Aber glaub mir, das ist schwindend gering. Das sind gar nicht so viele, wie du Angst haben müsstest. Du musst als stillende Mutter in der Öffentlichkeit nicht Angst davor haben, gesehen zu werden von einem Typen, der sich daran aufgeilt. Denn das wird einer von vielleicht 100 sein. Du musst mehr Angst haben vor Männern und Frauen. Ah, okay. Du musst mehr Angst haben vor Männern und Frauen, die sich darüber aufregen, weil von denen wirst du instant sexualisiert. Und ja, die Mutter hat vermutlich Angst gehabt wegen dem Kleid, wegen anderen Männern. Ja, die gibt es, auch die gibt es. Aber ganz ehrlich, durch ihren bloßen Aufruf erschafft sie bei denen, die nicht so sind, auch dasselbe Bild. Wenn ich laut schreie, guckt mal hin, dieses Mädchen trägt ein Kleid mit seitlichen Schlitzen, sodass man ihren nackten Bauch sehen kann. Wenn ich mich auf einen öffentlichen Platz stelle und so laut rumbrülle, dann ziehe ich die Aufmerksamkeit sämtlicher Menschen auf diese Schlitze in dem Kleid und schaffe Gedanken in ihren Kopf. Unser Hirn funktioniert so. Unser Verstand funktioniert so. Er lässt sich ganz leicht manipulieren und beeinflussen. Das Musterbeispiel dafür ist der rosa Elefant. Denk mal nicht an einen rosa Elefanten. Was ist das Erste, woran du denkst? Der verdammte rosa Elefant. Wenn ich also sage, in diesem Kleidchen werden kleine Mädchen sexualisiert, sorge ich dafür, dass alle Menschen, die diesen Satz hören, automatisch in diesem Kleidchen jedes Mädchen sexualisieren. Selbst die Menschen, die eigentlich niemals solche Gedanken haben würden. Ich schaffe also eigentlich nur noch mehr Probleme. Und mit der Öffentlichkeit, also, wie gesagt, wenn sie sich das für sich selbst denkt und einfach dieses Kleidchen nicht kauft, dann ist das für mich ein besorgter Elternteil. Und sagt, okay, nee, ich will nicht, dass mein Kind sowas anzieht und aus. Wenn ich mich aber in die Öffentlichkeit stelle und der ganzen Welt sage, hey, guckt euch mal dieses Kleid an, das ist ein ganz anderer Gedankengang. Und vor allem dadurch schaffe ich Aufmerksamkeit und deute quasi wirklich ein Thema. Also sage, hey, guckt mal, ich habe dieses Kleid gesehen und stell mir gerade vor, wie sich irgendein Typ daran aufgeilt. Warum stellst du dir das vor? Was soll das? Aber ja, sind wir jetzt bei einem ganz anderen Thema. Was aber nun, wenn jemand gesehen werden will? Was, wenn jemand sagt, okay, ich bin eine erwachsene Person und ich ziehe jetzt absichtlich so ein Kleid an, das überall Schlitze und offene Stellen und nackte Haut hat und ich lasse die Unterwäsche weg? Was, wenn ich ein erwachsener Mann bin und sage, oh, ha, da gibt's jetzt ein Negativbeispiel, glaube ich. Was, wenn ich ein erwachsener Mann bin und sage, ich werde einfach gern gesehen? Ich persönlich, ich werde sehr gern gesehen. Ich hab's gern, wenn man mich nackt sieht und insbesondere, wenn jemand mich nackt sehen will. Ja, ich finde, das ist eines der reizvollsten Komplimente und finde das auch immer wieder sehr, auch heute noch sehr erregend, wenn ich eine Nachricht empfange und jemand sagt, hey, hast du mal ein Nacktbild für mich oder würdest du dich mir mal nackt zeigen oder gibt's die Fotos, Videos, was auch immer von dir irgendwo im Netz, kam auch schon die Frage, ja. Und ich sagte, ich habe schon so viele Fotos und Videos in meinem Leben gemacht mit verschiedensten Frauen auf verschiedensten Handys. Ich bin gefilmt worden von keine Ahnung wie vielen Menschen. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Videos sind. Ein paar habe ich selbst, ja, aber ich habe keine Ahnung, wer alles den restlichen Ding im Umlauf hat. Es kann passieren, dass ich selbst irgendwann mal auf Pornhub oder YouPorn oder X-Hamster irgendwo rumscrolle und ein Video von mir selbst entdecke. Kann passieren. Ich halte das gar nicht mal für unwahrscheinlich. Vielleicht mache ich hatte es ja bei Christina in der OnlyFans-Folge gesagt, vielleicht mache ich euch tatsächlich mal einen OnlyFans-Account. Dann könnt ihr gucken, so viel ihr wollt. No shit, ohne Scheiß. Der Gedanke war mal da. Ich habe wirklich mal überlegt, aber dachte mir, ey, wieso sollte jemand für einen männlichen OnlyFans-Account zahlen, wenn man in Dickpics ja ersäuft heutzutage? Aber ja. Nein, ich zeige mich unglaublich gerne. Ich zeige mich unglaublich gerne. Das ist etwas, das ich mag und ich nicht, weil ich jetzt weiß Gott wie einen schönen Körper habe. Also ich bin jetzt kein Adonis. Ich bin noch nicht durchtrainiert oder sowas. Die Zeit ist auch schon länger vorbei. Aber ich finde meinen Körper schön. Genauso wie es. Ich denke mal, das nennt man ganz normal ein Dadboard. Also ich bin durchschnittlich gebaut. Ich mag meinen Schwanz. Ich finde ihn ästhetisch formschön und er passt gut zu mir. Ich mag meinen Hintern. Er ist klein, aber mein. Ich mag meinen nackten Körper. Entsprechend zeige ich mich gerne nackt. Aber was hat das nun mit Exhibitionismus zu tun? Nun, es erregt mich, mich nackt zu zeigen. Zu wissen, dass da jetzt eine Person sich meinen nackten Körper ansieht, aus welchem Grund noch immer, und die Hoffnung ist natürlich immer, dass die Gründe erregender Natur sind. Das heißt, dass wer auch immer da angefragt hat, meinen nackten Körper zu sehen, meine Bilder oder was auch immer, dass diese Person deswegen gefragt hat, weil diese Person mich anziehend findet und sich meinen nackten Körper ansehen möchte, während sie oder er sich selbst befriedigt. Und der Gedanke, dass jemand sich an meinem Anblick selbst befriedigt, ist heiß. Oh ja, das tut richtig gut. Selbst wenn es meine eigene Frau ist. Wenn ich mir vorstelle, dass die eins meiner Fotos vor sich hat, während sie sich selber macht, das ist heiß. Absolut heiß. Selbst nach 10 Jahren Beziehung noch immer. Gesehen zu werden, nackt gesehen zu werden, in sexy Posen gesehen zu werden, ist für mich etwas sehr Erregendes. Und es gibt genug Exhibitionisten da draußen und insbesondere exhibitionistische Frauen, die daraus gerne ein Spiel machen. Und damit meine ich wirklich dieses Beispiel, das mir leider zu selten unterkam im Leben, des kurzen, knappen Rocks oder Kleids ohne Unterwäsche oder ein luftig lockeres Oberteil ohne BH. Es gibt Frauen da draußen, die wollen gesehen werden. Die wollen, dass der Wind mal unters Kleid bläst oder der Träger vom Kleidchen mal ein bisschen schief hängt und irgendein Mann im näheren Umfeld oder mehrere Männer durch das bloße Vorblitzen des Nippels oder durch den kurzen Blick unter das Kleidchen und das Sehen, dass die halt keine Unterwäsche anhat, komplett aus ihrem Konzept fliegen. Die sonst so machohaften und dauerpräpotenten, drüber männlichen Typen sind dann plötzlich ganz nervös und wissen nicht, was sie sagen sollen und versuchen zu verstecken, wo sie eigentlich gerade hingesehen haben. Versuchen in späterer Folge zu verstecken, dass sie gerade eine Erektion in der Hose bekommen. Aber in erster Linie ist es diese Unsicherheit. Wenn Frau sich so spielt, dann werden Männer unsicher, denn diese Frau hat soeben, ja, ihre eigenen Joker ausgespielt. Wir haben noch eine Chatnachricht. Mich erregt es, wenn sich jemand Selbstentzückung gibt. Ich denke mal, du meinst Selbstentzückung und Selbstbefriedigung, wenn sich jemand selbst befriedigt. Das ist ja auch etwas Schönes. Also eine sehr breite Kategorie auf Pornoseiten sind ja Selbstbefriedigungsvideos. Ist ja auch auf OnlyFans, glaube ich, eines der Produkte. Selbst hat ja Christina auch gesagt, die hauptsächlichen Videos, die sie hatte, waren Masturbationsvideos. Selbstbefriedigung, vaginal, anal, mit Spielsachen oder mit der Hand. Das ist ja das Top-Selling-Produkt auf OnlyFans. Und es ist schön, jemanden dabei zuzusehen, wie sie oder er oder sie sich Freude bereiten. Und ich selbst, ich hab's auch gern, wenn man mir dabei zusieht. Oder wenn man beim Sex einfach mal sagt, okay, man hat keinen Sex, sondern man sitzt sich nur gegenüber und beobachtet sich gegenseitig, während man sich selbst befriedigt. Das ist auch was unglaublich Heißes. Aber einerseits, weil man eben jemanden dabei zusehen kann, aber andererseits, weil man gesehen wird. Und Ich mag im Swingerclub genau diese Räume, wo, keine Ahnung, tausend Fenster drin sind, Löcher und so weiter und man mich da beim Sex beobachten kann. Auch auf den Sexpartys, auf die ich sonst so fahre. Wenn ich weiß, dass da irgendjemand in der Tür steht, während ich mit einer Frau oder mit mehreren Frauen dort mich im Bett vergnüge, wenn ich weiß, dass da jemand in der Tür steht, die, keine Ahnung, zwei Personen stehen in der Tür und trinken gerade ein Bier oder einen Wein zusammen und unterhalten sich sogar darüber, was sich ihnen da bietet, was vorhin da passiert. Hey, das ist so heiß. Das ist so heiß, gesehen zu werden und zu sagen, ich bin eure Show. Genießt es. Genießt, was ihr seht. Und dann setze ich noch ein Schäufelchen oben drauf, damit es sich auch lohnt. Und ich war schon immer ein Exhibitionist, was einfaches Blankziehen angeht. Also ich habe meinen nackten Arsch schon bei so vielen Gelegenheiten ausgepackt. Da habe ich in der Schule schon mehrfach Ärger bekommen. Ja, ich war einer dieser Jungs, der einfach, ich kenne keine Scham. Also zumindest nicht mit meinem nackten Körper. Wenn mir jemand irgendwo auf öffentlicher, mitten in der Schule, wenn mir da jemand die Hose runtergezogen hätte, ich hätte mir vermutlich Zeit gelassen, die wieder hochzuziehen. Weil ich sag, ja, und weiter? Was willst du mir damit antun? Ich habe einen sehr schönen Schwanz und du präsentierst ihn gerade der ganzen Schule. What up? Also ich habe immer schon, ja, nicht gezögert, wenn es darum ging, mich einfach irgendwo auszuziehen. Wenn es heißt, ja, wer hat's drauf, da, keine Ahnung, splitternackt übers Feld zu laufen? Ja, bin dabei, mach ich. Wer traut sich splitternackt das? Ja, mach ich. Wer würde nackt? Ja, hier bin ich. Mach ich. Ich bin immer der Erste gewesen, der nackt war. Nackt im Regen tanzen, ja, ich bin schon draußen. Ich bin draußen, bevor du es ausgesprochen hast. Das ist so ein Ding von mir immer schon gewesen. In meinem Freundeskreis gibt es, glaube ich, niemanden, der mich nicht schon mal nackt gesehen hat. Ist einfach so. Aber jetzt gibt es da im Exhibitionismus gibt es eine Schattenseite. Ich freue mich ja am meisten, wenn mich die Menschen auch wirklich sehen wollen. Noch viel heißer als sehen wollen ist der ausdrückliche Wunsch. Glaub mir, es gibt kaum eine Nachricht, die ich persönlich, wobei, nein, das ist falsch formuliert. Es gibt ein paar so Nachrichten. Es gibt ein paar so Textnachrichten, WhatsApp-Nachrichten, was auch immer, Instagram, egal. Es gibt ein paar so Nachrichten, die ich unglaublich erregend finde. Wo ich mir denke, wow, das ist gerade so schön direkt und ehrlich, das ist einfach sexy. Während in unserer Welt uns immer gesagt wird, na, immer alles schön durch die Blume und du sollst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen und bla, bin ich ja jemand, ich nenne Dinge gern beim Namen. Und ich liebe es, wenn andere Menschen das auch tun. Und ich ermutige ja alle da draußen, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sich selbst, der eigenen Lust, den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Folglich ermutige ich auch Menschen da draußen, wenn du was willst, dann sag es auch. Du willst in den Arsch gefickt werden, dann sag es. Fang nicht an mit, es wäre so schön, wenn du mich eventuell liebkosen könntest mit deinem Luststab an meinem Hintern. Fang nicht mit sowas an. Sag, was du wirklich willst und steh dazu. Ich liebe es. Ich stehe selbst immer zu allem. Also liebe ich es, wenn ein Gedanke mal so fruchtet, dass auch die Frau dazu steht. Und eine dieser wirklich schönen heißen Nachrichten ist, zeig mir deinen Schwanz. Ich will ihn sehen. Das ist so ein simpler Satz in unserer Welt leider. Ich glaube, die meisten Menschen würden da so in unserer Gesellschaft, würden die meisten sagen, das ist pervers oder das sollte man auf keinen Fall jemandem schreiben. Aber ich feiere das. Erstens zeigt es, dass besagte Frau endlich auf die Gesellschaft scheißt und tut, was sie will. Zweitens, dass sie aus diesem Benimm dich ja brav und gesittet ausbricht und dazu steht, indem sie es wirklich ganz direkt auf den Punkt bringt. Ich will deinen Schwanz, zeig ihn mir. Dieser Satz, einfach sexy. Wenn ich so eine Nachricht bekomme, bin ich immer so, wuh, yes, das spricht eine Göttin. Das ist ein Befehl. Das ist nicht so ein, wäre ja schön, vielleicht eventuell so, wenn du mal Zeit hättest und nur so in so einem Blick eventuell hinter deine Unterhose, so, nein, das ist ein fucking Befehl und das macht's sexy. Also ich zeige mich auch heute noch sehr, sehr gern. Und es ist ein Rausch, sich zu zeigen. Aber eben ich will, dass man mich will. I want you to want me. I need you to need me. Na, ich will, dass man mich will. Jetzt gibt es aber traurigerweise neben Männern wie mir, der will, dass man ihn will, neben Frauen, die das verspielt machen, indem sie ohne Unterwäsche ganz bewusst rausgehen und sich mehr oder weniger dabei erwischen lassen, um Männer aus dem Konzept zu bringen. Gibt's da jene da draußen, denen es egal ist, ob du sie willst oder nicht? Und früher waren das in dunklen Parks die Männer mit dem langen Trenchcoat. In dunklen Parks hat irgendwo ein Typ gewartet in einem Trenchcoat. Und wenn du vorbeispaziert bist, hat er diesen Trenchcoat aufgerissen und war drunter im Adamskostüm und hat dir seinen Schwengel präsentiert. Das war ganz früher, bis besagte Kamerahandys, die den Markt erobert haben. Und jetzt ist es das berühmte Dickpick. Das Dickpick ist jetzt, was früher der Exhibitionist im Trenchcoat war. So, mir ist egal, ob du mich willst oder nicht, ich zeig mich dir jetzt. Und ich werde hier Dickpics nicht verteidigen. Nein, das wird nicht passieren. Auch wenn ich definitiv der Überzeugung bin, dass es weit mehr Frauen gibt, die Dickpics gerne haben, als Frauen gibt, die dazu stehen, dass sie Dickpics gerne haben. Das Dickpic an sich ist dann schön, ist dann sexy, wenn es gewünscht wurde. Dann ist es heiß. Oder wenn es von jemand kommt, wo man es sich wünschen würde. Dann ist es heiß. Dann ist es auch heiß, wenn es ungefragt kommt. Wenn es jemand ist, mit dem man in Kontakt ist und man weiß, den finde ich sexy und mit dem schreibe ich auch sexy und da haben wir auch vielleicht sogar schon mal Bilder ausgetauscht, dann kann auch mal ein spontanes, ungefragtes Dickpick sehr heiß sein. Unter Eheleuten. Hey Leute, wenn ihr verheiratet seid oder wenn ihr in langjährigen Beziehungen seid, schickt euch Nudes. Vergesst das nicht, das ist geil. Auch wenn man noch so lang verheiratet ist, schickt euch Dickpics und Pussypics. Und gespreizte Ärsche nicht vergessen. Ganz ehrlich, ein Dickpic kann geil sein. Das Problem ist, dass die meisten Dickpics, und deswegen werde ich sie hier nicht verteidigen, die meisten Dickpics kommen ohne Aufforderung. Die kommen ohne Aufforderung, die kommen ungewünscht und meistens von Menschen, die man so gar nicht nackt sehen wollte. Oder mit denen keinerlei sexueller Austausch gewünscht war. Warum tun sie es dann? Warum taten es damals die Typen im Trenchcoat im Park und liefen davon? Warum tun es jetzt die Anonymen im Internet auf allen Dating-Chat-Plattformen und Facebook Messenger, Instagram, Postfach? Warum landen jetzt überall Dickpics? Nun, ich nehme mich jetzt mal mit in den männlichen Verstand. Auf der einen Seite, und ihr glaubt es kaum, glauben diese Männer, dass das Dickpic ihnen Sex bringen wird. Sie glauben, dass das Versenden dieses Dickpics besagte Frau so in Wallung versetzen wird, weil das ja eines der schönsten Dickpics sein sollte, das sie je gesehen hat und der schönste Schwanz überhaupt. Und sie instant, quasi in der Sekunde, Lust bekommt, sich auf diesen Schwanz zu setzen, um ihn zu spüren und nicht nur zu sehen. Das glauben die, ja. Und zur Verteidigung dieser Männer erzähle ich euch jetzt aus meinem Leben, solche Situationen passieren. Das weiß ich deswegen, weil auch ich früher gerne mal einer dieser Männer war. Auch ich habe Dickpics verschickt in meiner Vergangenheit. Nicht wenig. Auf solchen Plattformen. Auf solchen Dating-Plattformen und weiß der Geier nicht was noch. In Gesprächen, die gerade mal bisschen heiß waren. Also da kein Sex-Chat, kein Sex-Talk, aber so Gespräche, so, ja, wir könnten doch mal auf ein Date gehen, quasi, und Dickpick. Yep. Auch ich war einer davon. Hab's oft genug gemacht. War definitiv nicht die feine englische Art. Es ist ein No-Go. Komm schon, Leute. Auch ich weiß es mittlerweile Gott sei Dank besser. Einfach so ein Dickpick raushauen, tut man einfach nicht. Aber, das ist jetzt das kleine Aber, aus persönlicher Erfahrung kann ich euch sagen, dass Dickpick, das die Frau überzeugt, das gibt's und das funktioniert. Ich habe nicht gerade wenig Sex in meinem Leben genau dem zu verdanken. Ein Dickpick und plötzlich ist das Gespräch in eine ganz neue, viel heißere Richtung gegangen. Ist passiert. Viele Male in meinem Leben. Aber, wie schon gesagt, ich kann teilweise selbst nicht ganz glauben, wie mein Leben verlaufen ist. Rückblickend, so oft mir das auch Sex beschert hat, rückblickend würde ich am liebsten mir selbst sagen, hey, lass es. Anderes Thema. Ist gerade eine Chat-Nachricht reingekommen. Das hat damit gar nichts zu tun. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht gerade ums Ghosting im Chat. Hat damit gar nichts zu tun. Denn glaub mir, ich als Mann bin unzählige Male geghostet worden. Unzählig. Ich hab keine Zahl dafür, wie oft ich geghostet worden bin. Das ist schier nicht zählbar. Hat damit also gar nichts zu tun. Frau wird nicht geghostet, nur weil sie auf etwas angesprungen ist. Aber dann ist jetzt der Kuli runtergefallen. Ich hätte mir diese Dickpics allesamt sparen sollen. Aber ich war einer der Pioniere. So blöd das auch, so dämlich das auch klingt. Ich hatte meine ersten Dickpics aufgenommen damals, da gab es noch gar keine Fotos-Handys. Da gab es nur den MSN Messenger und Skype, beziehungsweise ICQ kam dann irgendwann. Nein, Skype kam später. ICQ und den MSN Messenger und später kam Skype dazu. Und ich hatte damals eine Webcam bekommen. Und ich hatte über diese Webcam Fotos von mir und von meinem Schwanz gemacht. Da war ich keine 15, 16 Jahre alt. Sowas um den Dreh. Ja. Also ich habe Dickpics gemacht, da wussten die Leute, glaube ich, noch nicht mal, dass das Dickpics sind. Wenn die Bilder von beiden Seiten ausgetauscht sind, kommt es nicht mehr zum Treffen. Dann wurdest du nicht geghostet, sondern jemand hat so getan, als wäre er oder sie jemand ganz anderer, hat dir Bilder geschickt, die ihm oder ihr nicht gehören. Und nachdem du deine Bilder gesendet hast, dann ist die Person, hat er oder sie, was er wollte und war weg. Das ist nicht Ghosting, das ist Betrug. Ja. Und wie gesagt, ganz anderes Thema. Ganz, ganz anderes Thema. Und meine exhibitionistische Ader fing zwar schon früher als Kind an, also als Kind bin ich auch gern mal splitternackt rumgelaufen und habe einfach mal die Hose runtergelassen, aber damals mit dieser Webcam, da ging es dann los. Da empfand ich dann auch Erregung darin, gesehen zu werden. Und das änderte sich halt nicht bis ins Erwachsenenalter. Wie gesagt, rückblickend würde ich mir selber sagen, lass das, mach den Scheiß einfach nicht, weil das gehört sich nicht und vor allem nicht ungefragt. Fang sexy Chat an, leg wenigstens das Fundament, warte, bis sie es will und wenn sie es will, kannst du es ja immer noch schicken. Ja. Aber ja, ich habe es hier im Podcast schon oft genug gesagt und ich werde nicht müde, es zu sagen, auch ich war mal sehr, sehr dumm und sehr, sehr jung. Und heute lerne ich fortwährend dazu und habe auch jetzt nicht ausgelernt und werde nicht müde, dazu zu lernen. Immer wieder dazu zu lernen. Denn nur so kann ich für euch auch wirklich da sein. Gut. Jedenfalls die exhibitionistische Seite habe ich in meinem Leben sehr, sehr gut ausleben können. Blöd ist halt, wenn besagte Männer diesen Drang, ich will mich zeigen, ich will gesehen werden, dann halt wirklich auf Krampf ausleben. Das hast du dann, wenn du auf so Chatroulette-Plattformen bist und der Typ hat wirklich die Kamera nur auf seinen Schwanz gerichtet und sitzt da und dem ist egal, ob da jetzt eine Frau kommt oder ein Mann kommt, der will einfach vom gesamten Internet dabei gesehen werden. Ich kann euch aber halt einfach, ich kann nicht sagen, was in diesem Mann vorgeht, ich kann euch auch nicht sagen, was in den Männern vorgeht, die ihre Trenchcoats damals aufgerissen haben. Ich kann euch nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, der Gedanke gesehen zu werden, ist ein wirklich erregender, weil ich das Gefühl habe, mich dieser Person auf einer Ebene zu präsentieren und auszuliefern, wo ich sage, hier, das ist mein nackter Körper. Das ist jetzt kein Gespräch. Ich berühre dich nicht. Wir haben jetzt keinen Sex miteinander. Das ist das Basicste, was ich habe. Das ist das Simpelste an meiner Sexualität, das ich dir bieten kann, ist der Anblick meines nackten Körpers. Alles darüber hinaus, jede Interaktion ist komplexer. Alles darüber hinaus, jedes Gespräch ist Verführung, ist Spiel, ist Kunst. Aber mein Körper, der ist genauso wie er ist, den kann ich nicht verändern, den kann ich dir nur präsentieren. Und wenn das bei dir zu Erregung führt, dass dieser Gedanke, dass mein simpler Körper dich erregen kann, das ist schön. Das fühlt sich einfach gut an. Anders kann ich es euch nicht beschreiben. Das ist jetzt wirklich ein Blick in meinen Kopf. Und natürlich gibt es dann jene, die es wegen dem Schock tun. Also die ihre Dickpics verschicken, nicht mal um zu erregen, sondern um zu schockieren. Es gibt genug Männer da draußen, die in ihrem Schwanz oder in ihren Dickpics so eine Art Waffe, so ein Instrument sehen und sagen, okay, dieses Gespräch führt nirgendwo hin, du weichst meinen Fragen aus, du ignorierst mich, gut. Das kannst du nicht ignorieren. Bam! Schwanz ins Gesicht. Sie nutzen es als Waffe. Wenn sie sonst nicht weiterkommen, wenn sie merken, dass du ihnen ausweichst und sie wirklich ignorierst. Sie wissen ganz genau, ein Dickpick wirst du nicht ignorieren. Sie werden zwar danach vermutlich blockiert werden, sie werden vermutlich vielleicht sogar gemeldet oder gelöscht werden von der Dating-Plattform, aber er geht mit so einem selbstgefälligen Grinsen so, hahaha, der habe ich es aber gezeigt. Der habe ich wirklich es gezeigt. Oder besser gesagt, ihn gezeigt. Ja. Viele, viele solche Männer nutzen das als ihre letzte Totschlagwaffe. So, das knall ich dir noch rein, wenn du mich schon ignorierst. Aber allein, wenn man das so beschreibt, quasi, du ignorierst mich und ich knall dir jetzt noch so ein Dickpick rein, da spürt ihr doch selbst, wie viel Frust und wie viel selbst, was ist das Wort? Wenn man sich selbst schon so als Waffe sieht, als Schockelement, so quasi, wenn ich dir mich nackt zeige, dann tue ich dir was an. Allein dieser Gedanke zeugt von einem so schlechten und ungesunden Selbstbild. Ich wünschte, diesen Männern könnte jemand helfen. Ich wünschte, sie würden zu einem besseren, gesünderen Selbstbild kommen, zu einem besseren und gesünderen Sexualbild allgemein. Aber ich kann nicht alle heilen und Männer kommen sowieso nur sehr selten zu mir. Aber ja, das waren jetzt die Einblicke in meine Zugänge zu Voyeurismus und Exhibitionismus. Und wie schon eingangs gesagt, natürlich kann man das jetzt psychologisch auch analysieren und diagnostizieren. Aber dafür bin ich nicht da. Ich bin hier, um euch wirkliche Lebenserfahrung zu liefern. Und die Lebenserfahrung, die mich auch jetzt gerade hat büßen lassen, wo ich schon von Nudes und Dickpics und gespreizten Hintern rede, sah ich hier so eine Nachricht aufploppen, so meine Frau hat mir auf WhatsApp ein Bild geschickt. Und ich dachte mir, yes, da hat sich jemand inspiriert gefühlt. Und was ist es?
Es ist einfach nur irgend so ein scheiß Meme, irgend so einen lustigen Spruch, der ach, da freut man sich auf eine nackte Frau und dann sieht man ein Meme. Naja. Schatz, ich hatte was anderes erwartet. Ja. Sie schickt sie noch nach. Sie ist ja hier im Podcast-Clan. Sie ist im Podcast-Clan, sie hört zu und dann verarscht sie mich ja auch noch übers Handy. Das kann sie ja wohl nicht sein. Na gut. Der perfekte Abschluss für diese Folge. Ah, na gut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Hoffe, das Thema hat euch trotzdem gefallen. Ich habe ein paar richtig coole News für euch. Ich werde bald zu Gast sein. Ich werde bald zu Gast sein in einem anderen Podcast, in einem sehr erfolgreichen Podcast, der heißt Ach komm, von Ann-Marlene Henning und Caroline, verdammt, wie heißt Caroline mit Nachnamen? Ich habe Carolines Nachnamen vergessen. Sekunde. Liebe Caroline, solltest du diese Folge hören, es tut mir so leid, ich habe deinen Nachnamen vergessen. Ich habe Carolines Nachnamen vergessen. So. Ann-Marlene Henning und Caroline. Wo ist denn ihr Nachname? Ah, da. Burchard. Burchard. Ann-Marlene Henning und Caroline Burchard. Die haben den Podcast Ach komm. Oh. Mein Podcast-Clan, da kennt jemand das. Okay, cool. Ja, die sind ganz groß. Die haben echt mehrere tausend Follower. Ich mit meinen tausend hink da ein bisschen nach. Dürft ihr übrigens da draußen gerne ändern. Followt mir auf Instagram. Jedenfalls, die sind auf mich zugekommen und die hätten mich gerne als Interviewgast in ihrem Podcast. Und ich habe natürlich freudig zugesagt. Denn sehr gerne bin ich für alle Gespräche dabei. Zu welchem Thema aber? Ah, das wird alles Thema und Datum, das wird alles noch bekannt geben. Ich wollte es euch nur ankündigen. Ich wollte es euch nur ankündigen. Ich habe zugesagt. Thema steht auch schon, aber ich verrate es euch nicht. Da kam gerade wieder ein Foto von meiner Frau mit dem Text besser, Fragezeichen. Oh ja. Oh ja, das ist viel, viel besser. So mag ich das. So schließe ich die Episode viel, viel lieber ab. Dankeschön, Schatz. Bildschön. Ja, jedenfalls, ich werde zu Gast sein bei Ach komm, also Ach komm, Rufzeichen der Podcast. Und ich freue mich schon drauf. Bin gespannt, was mich die beiden Damen alles fragen werden. Die Ann-Marlene Henning ist Sexologin und Caroline Burchard ist Reporterin. Und das ist eine extrem spannende Mischung, von diesen beiden interviewt zu werden. Also ich bin echt schon gespannt. Ich kann euch nur sagen, im April wird die Aufzeichnung sein. Wann genau, verrate ich euch, wie gesagt, noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ihr wisst nun, da gibt es ein kleines Crossover. Und ihr werdet auf Instagram von mir Bescheid bekommen, beziehungsweise wenn ich dann genau das weiß, werde ich es auch in einer meiner Podcast-Folgen erwähnen. Und ja, freue mich schon drauf. Das waren die News. Zur Deutschland-Tour habt ihr in der letzten Folge genug erfahren. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal durchkauen. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich gerade. Das Foto von meiner Frau hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht, weil es einfach. Darüber freue ich mich jetzt. Ja, gut. Ich wünsche euch da draußen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex. Thank you.